Hat deine Frau keine Angst, dass sie dich gar nicht mehr sieht? Und hast du keine Angst, dass du kein Privatleben mehr hast?
Ich lese mir das durch, sicherlich schüttel ich dann auch mit dem Kopf, aber ich lasse das nicht an mich heran. Ich sage, weißt du was, ich habe eigentlich Bock, von meinem Sofa aufzustehen und raus in den kalten Wind zu gehen. Ja, die Angst ist natürlich dann eher zu sagen, ich möchte etwas bewirken und mit diesem Wirken enttäusche ich andere. Man muss auch scheitern können, trotzdem Haltung bewahren bei der ganzen Sache und immer wieder auch neu anzufangen dann dabei. Das ist ganz, ganz wichtig und nicht andere dafür immer verantwortlich zu machen.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Lianchen.
Silke.
Tatsächlich, Liane, sind wir heute nicht alleine hier im Podcastraum, sondern wir haben wieder einen Gast, über den wir uns sehr freuen. Matthias Ruhle ist bei uns. Und vielleicht kurz zum Hintergrund. Uns hören ja auch viele Menschen außerhalb von unserer Heimatstadt Wildeshausen. Wir haben Matthias Ruhle und später auch Jan Kreinborg eingeladen zu einem Podcast mit uns, weil die beiden Bürgermeisterkandidaten sind für das Bürgermeisteramt der Stadt Wildeshausen. Und wir haben für uns ja gesagt, wir machen keinen politischen Podcast, aber immer wieder, und Liane, wir haben uns oft darüber unterhalten, sagen wir ja, um Gottes Willen würden wir niemals ein politisches Amt übernehmen, niemals kandidieren, niemals was machen.
Hat sich auch nicht verändert, also zumindest bis jetzt noch nicht.
Genau, und jetzt fanden wir die Situation, dass gerade in unserer Heimatstadt eine Wahl ansteht, zwei junge Bürgermeisterkandidaten sind so spannend, weil wir gedacht haben, was bewegt Menschen, dass sie Verantwortung für andere übernehmen, dass wir mit euch sprechen möchten und dass wir mit dir, Matthias, dieses Gespräch führen möchten darüber, natürlich zum einen, wer steckt eigentlich als Mensch hinter einer politischen Kandidatur, ohne dass hier Wahlkampf stattfindet, das müssen wir vorab sagen, auch alle Wildeshauser und Wildeshauserinnen, die zuhören, es ist kein Wahlkampf, sondern es ist tatsächlich das Thema, welcher Mensch steckt hinter einer politischen Kandidatur, und wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass du mit uns dieses Gespräch führst und uns erklärst, warum ab heute der Podcast auch im Oman gehört wird. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch an euch beiden zu dieser etwas späteren Stunde. Ich freue mich sehr auf das, was hier in den nächsten 30, 40 Minuten auf mich einprasseln wird. Ich hatte es ja am Eingang gesagt, es ist mein erster Podcast. Von daher leichte, erhöhte Grundstimmung. aber ich bin gespannt und aufgeregt auf die Fragen.
Der Podcast ohne Namen wird für immer deine Premiere sein. Das macht uns stolz.
Das finde ich auch, das finde ich richtig gut. Richtig. Ja, die erste Frage war ja gerade schon, Matthias, ne? Warum hört man uns denn zukünftig auch im Oman? Die müssen wir ja irgendwie noch aufklären, ne?
Ja, also das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Was ich ja so ein Stück weit mitbringe, ist immer der Begriff Netzwerk. Ne? Mhm. Und dieses Netzwerk reicht tatsächlich bis nach Maskat. Schönen Gruß auch schon dahin, wenn man mich dann hört. Liegt einfach darin, meine gute Freundin Laura hat eine ganze Zeit lang in Wildeshausen gelebt, gewirkt und hat irgendwann mal dann die Liebe ihres Lebens beim Tauchen gefunden und ist dann tatsächlich deswegen in den Oman ausgewandert, hat dort geheiratet, hat Kinder bekommen und ich war auch schon mehrmals zu Besuch dort und von daher hat sie mir aber auch zugesichert, dass sie sowohl im Mai, aber auch im September, wenn dann tatsächlich Wahlen sind, nochmal zurückkommt und meine Kandidatur unterstützt und von daher denke ich, auf eurer Länderliste, die ihr habt, wo euer Podcast gehört wird, wird auch da demnächst ein Haken gemacht werden können.
Also schöne Grüße in den Oman. Wir hoffen, es wird da weit verbreitet, was wir hier machen.
Ja, ganz so. Genau.
Matthias, wenn wir insbesondere auch mit Gästen hier sind, dann interessieren uns natürlich Hintergründe. Und jetzt weißt du, ich war lange Zeit Lehrerin und Schulleiterin. Was liegt da näher als sozusagen das Freundebuch, was am Anfang eines Schuljahres immer durch Klassen geht? Liane und ich haben es selber mal gemacht, ganz am Anfang, um uns vorzustellen. Und es geht los mit klassischen Fragen. Wie alt bist du?
Ich bin 42 Jahre alt.
So jung noch, das schockiert mich wieder hier. Verheiratet oder haben Anfragen eine Chance?
Weg vom Markt, bin glücklich verheiratet und wirklich auch seit fast genau einem Jahr glücklicher Vater einer kleinen, süßen Tochter.
Oh, schön, herzlichen Glückwunsch.
Aber das ist ja sofort das Thema, noch hat sie kein Handy, darauf kommen wir auch noch, Social Media und Co. Genau,
genau. Genau.
Wenn du in dein Freundesbuch schreiben müsstest, was du mal werden wolltest, außer Bürgermeister?
Ach, grundsätzlich nach, also mein erster Berufswunsch geht eigentlich auf meinen Großvater zurück, das war Zimmermann.
Cool.
Der hatte mir auch zugesichert, dass er mir seine alte Werkstatt vererbt. Ich war auch angetan von diesem handwerklichen Arbeiten, aber irgendwann so ab 8., 9. Klasse merkte man so, doch nicht. Also von daher, es war schwer für mich, meinem Großvater das dann beizubringen. Der hat das dann aber auch gut geschluckt. Und irgendwann war so der Weg im Abitur klar, ich will was für Menschen leisten. Das heißt also, der ursprüngliche Berufswunsch war dann Berufssoldat tatsächlich. Dafür habe ich eigentlich auch grundlegend das Abitur gemacht. Aufgrund meiner fußballerischen Tätigkeit, die sicherlich heute auch nochmal Thema werden, war es dann so, dass ich mir häufiger mal die Knie auseinandergenommen lassen habe, muss ich sagen. Und die Bundeswehr war im Jahre 2002 noch anders unterwegs als heute.
War das also noch die Wehrpflichtzeit? Ja,
ja, ja, genau. Ja. Ich bin auch tatsächlich dreimal gemustert worden. Ich glaube, da gibt es wenige Leute, die das mit sich mitmachen mussten. Nee, und Ziel war es eigentlich, da zur Bundeswehr zu gehen. Ich hatte auch alle schon unterschrieben. Also das Ticket nach Afghanistan war zu der Zeit auch schon gebucht. Das
ernsthaft,
war, oder? Ja, das war alles eingekauft. Ich wollte da studieren. Also ich hatte mir wirklich was hingelegt. Naja, und dann gab es einen Februartermin im Jahre 2002 bei einem Arzt in Bad Zwischenahn. Da gab es noch das Bundeswehrkrankenhaus. Und der hat dann einmal die Akte aufgeschlagen und begann das Gespräch mit den Worten, ja, das wird nichts, Herr Ruhle. Und dann brach natürlich ein bisschen was für mich zusammen. Ich hatte es dann nochmal bei der Polizei probiert. Die haben sich lustigerweise dann die Akte von der Bundeswehr angefordert. Also das war dann auch daneben. Naja, und über ein paar Umwege mit den Eltern meiner damaligen Freundin kam ich dann an einen Landtagsabgeordneten hier in oder für den Landtag in Niedersachsen, der Verbindung zu Linda Vietor hatte,
ja,
die ja damals auch im Stadthaus tätig war. Mhm. Naja, und dann hatte man gesagt, wir laden Matthias mal ein zum Vorstellungsgespräch, und tatsächlich war es dann der 6. August 2003, wo ich dann vor Franz Dün und anderen Kolleginnen und Kollegen im Stadthaus gesessen habe und gesagt habe, ja, ich möchte ganz gerne irgendwas für die Gesellschaft tun. Ein bisschen Sicherheit, Ordnung, das war so auch der Grundgedanke, der immer noch mit schwang dann dabei. Und dann war für mich halt das Feld des Kommunalen offen. Und da hat man zum Glück keine Fragen zu meinen Knien gestellt und hatte mich dann tatsächlich eingestellt. Und seitdem bin ich auch bei der Stadt Wildeshausen.
Aber wenn du sagst kommunal, da bin ich immer ein bisschen provokativ und sage, das ist Verwaltung. Und ich würde sagen, ist das nicht scheißlangweilig?
Ja, also wenn man mich damals gefragt hat, hatte ich immer wieder gesagt, ich sehe mich nicht im Büro. Also das war auch für mich so ein rotes Tuch. Ne? Der kommt daher, will eigentlich Handwerker werden, dann will er zum Bundeswehr, will eigentlich durch den Dreck kriechen und dann sitzt er im Büro.
Von Afghanistan, ne? An genormten Schreibtisch.
Das ist ein harter Break, da gebe ich euch recht, aber letzten Endes ging es dann darum, tatsächlich irgendwo zu wirken. Und das ist ja eigentlich auch so ein Stück weit mein Credo, auch als jetzige Führungskraft im Stadthaus, den Leuten zu verstehen zu geben, es hat nichts mehr mit diesem Alteingestaubten zu tun. Ne? Du bist dabei, irgendwelche Akten durch die Gegend zu tragen, nagelst mal einen Stempel von links nach rechts auf einem Blatt, tackern, heften, ablochen oder locken, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Das ist nicht mehr. Also es ist viel, viel, vielfältiger, vor allem digitaler. Ich war ganz froh, noch mit einer Generation zu beginnen, die in diesem Aufbau war. Ne? Wir hatten kein Internet auf den Arbeitsrechnern. Da war noch viel mit Papier tatsächlich zu tun. Und jetzt, 23 Jahre später, sind wir da tatsächlich ganz anders unterwegs. Und ich kann eigentlich auch von mir behaupten, dass ich eines der wenigen papierlosen Büros im Stadthaus habe und das auch so mitentwickeln konnte.
Das werde ich mir angucken, und dann machen wir eine extra Podcast-Folge Deutschland, deine Verwaltung und deine Digitalisierung. Ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren, aber wenn das dann noch in der eigenen Heimatstadt gehen würde, ich bin da kritisch. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht im Freundebuch weiter um dein Lieblingsessen.
Oh, ich bin sehr unkritisch bei Gerichten, aber so bei Nudelgulasch, da könntest du mich echt aus der letzten Ritze rausholen.
Boah, geil, so von Oma, ne? So dieses mit der sämigen Soße und dann so, oh, ja, genau, herrlich, genau. Herrlich. Lieblingsmusik?
Oh, das ist auch breit aufgestellt, aber rockig muss es sein. Alternative Rock, das ist so das, was ich höre, so Radio Bob, ich glaube, das ist so das mein Traum mal gewesen, dass es so einen Radiokanal gibt, und das höre ich mir gerne an. Und wenn es mal auf Konzerte gibt, da bin ich dem Maschpit auch nicht fern.
Letzte Frage im Freundesbuch. Dein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte. Absolut Geschichte. Weil das, was andere Generationen schon erlebt haben, das kann uns Lehren für die Zukunft geben.
Und sollte es auch, ne? Ist wichtiger denn je.
Absolut.
Und was war dann das richtig ätzendste Fach?
Also Neckbreaker waren immer Fremdsprachen, wobei ich mich im Englischen durchaus jetzt, und Wolfgang Däubler mag es mir verzeihen, der auch mein Englischlehrer war am Gymnasium, ich habe mich jetzt weiterentwickelt, darf ich sagen, aber so Spanisch war dann auch schon ein Stück weit mein Endgegner am Gymnasium.
Ach, na, bei mir war es ja Mathe, bei dir, Liane? Also der Russisch. Endgegner hat mich auch besiegt, ne? Ich hatte keine Chance gegen Mathe.
Bei mir war es Russisch. Also Russisch? Ich bin auch beim Fremdsprachenthema. Russisch war für mich die absolute Oberkatastrophe. Aber ich bin irgendwie durchgekommen.
Aber jetzt muss ich mal interessiert nachfragen. Russisch? Ja. Über welche Bildungsschiene ist das? Also mir hätte das auch geblüht. Ich weiß, als wir
Schule?
Das glaube ich wohl. Aber mir hätte das auch geblüht, hätten wir nicht den Umzug hier nach Wildeshausen gewagt, Anfang der 90er. Und dann war sogar schon in der dritten Klasse die Auswahlmöglichkeit Bulgarisch, Russisch. Ich glaube sogar noch was Drittes, Slawisches dabei. Aber
wo kommst du ursprünglich her?
Also eine kleine Stadt mittlerweile, früher war sie größer, nennt sich Weißwasser. Das ist 30 Kilometer südöstlich von Cottbus.
Von Cottbus, ach ja, richtig, Cottbus, genau, Weißwasser. Richtig. Ja.
Also meine Freunde haben früher immer Westpole zu mir gesagt, das war aber auch alles sehr lustig. Nee, Weißwasser war meine Heimat und deswegen haben meine Eltern 1992 den Sprung gewagt, hier nach Wildeshausen. Mhm. Beziehungsweise mein Vater war schon hier, meine Mutter auch, aber das ist eine lange Geschichte. Also meine Mutter nicht, die ist dann hinterhergekommen. Und ich bin dann in der vierten Klasse hier in der Waldschule eingeschult worden. Und bin seitdem glücklicher Wildeshauser.
Ja, spannend. Ja, siehst du, ich komme auch aus der ehemaligen DDR, aus Neubrandenburg. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt, in Mecklenburg-Vorpommern liegend. Das ist einfach quasi mein Schicksal gewesen, Russisch zu lernen. Keine Wahlmöglichkeit. Und deswegen musste ich diese Sprache ein paar Jahre
erdulden,
ja, sagen wir es so. Oder mitkämpfen, wie auch immer wir es nennen wollen. Also von daher zu dem Thema Hassfach. Aber mir würde noch eine ergänzende Frage einfallen. Das brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln, Silky. Die haben wir uns auch gestellt. Und das war die Frage in einem Freundebuch, wenn du eine Superkraft hättest oder dir eine aussuchen könntest, welche wäre das?
Okay, es gibt viele Fragen, mit denen ich vielleicht gerechnet habe. Die gehörte jetzt nicht dazu, wobei...
Perfektes Gulaschkochen.
Nein. Also, wenn ich eine Superkraft haben könnte, ja, es gibt dann mehrere eigentlich, aber ich darf ja nur eine aussuchen.
Du darfst jetzt nur eine aussuchen, ja?
Ja, also Green Mile kennt ihr?
Ja.
Also ich glaube, das beschreibt das dann schon, ne? Wenn man Menschen Leid abnehmen könnte, weil ich glaube, ich habe irgendwo auch den Draht zu Menschen, um festzustellen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Und irgendwann fühlt man sich selber sehr limitiert, indem man zwar durchaus Lösungen anbieten kann, ihnen aber das letzte Stück Leid nicht nehmen kann, weil jeder selber da durchgeht. Und ich finde diese Idee, die hinter Green Mile steht, sehr, sehr eindringlich. Und wenn ich das jetzt ad hoc so beantworten müsste, dann wäre es eigentlich das. Ja.
Ach, schön. Wir schreiben das nochmal direkt in die Shownotes auch sozusagen, ne, was es mit Green Mile auf sich hat, in der Empfehlung. Aber ich glaube, das ist ja auch, wenn man dir zuhört, dieses für Menschen da sein, etwas für die Gesellschaft zu bewegen und sich für andere einzusetzen, ein großer Beweggrund wahrscheinlich, warum du in die Politik gehst. Und jetzt rechnest du mit der Frage, warum hast du dich entschieden, in die Politik zu gehen? Ich fange aber an und sage, hat deine Frau keine Angst, dass sie dich gar nicht mehr sieht? Und hast du keine Angst, dass du kein Privatleben mehr hast?
Ja, also meine Frau, wir sind noch nicht allzu lange zusammen, muss man wissen. Ich hatte dazwischendurch, also in meinen 20ern und Mitte der 30er eine andere Beziehung. Das heißt, wir sind seit 2019 zusammen. Da war ich halt schon sehr viel in vielen Sachen drin. Das heißt, ich war bei der Stadt schon lange beschäftigt, hatte auch schon eine Leitungsfunktion. Ich war VfLer durch und durch, sei es jetzt Jugendtrainer oder im Vorstand aktiv. Von daher kennt sie mich eigentlich, dass ich sehr, sehr aktiv bin und auch umtriebig bei der ganzen Sache oder bei den ganzen Sachen. Natürlich, als dann irgendwann mal die Frage an mich herangetragen wurde, möchtest du nicht für uns Bürgermeisterkandidat sein? War sie im sechsten oder siebten Monat schwanger. Mhm. Das ging mir natürlich dann auch durch den Kopf, so nach dem Motto, da hättet ihr ja ruhig mal früher anklopfen können und nicht gerade jetzt zu diesem Lebensabschnitt. Aber sie kennt mich auch und sicherlich haben wir die ein oder andere Diskussion darüber auch schon geführt. Es ist aber in mir. Es ist immer so in mir, dass es jemanden geben muss, der sich für andere einsetzt. Ich habe es nie anders kennengelernt, weil ich nun mal auch lange Zeit schon im Verein Sport vor allem unterwegs sind. Und da war immer jemand da, der sich den Jugendlichen angenommen hat, der sich um Kinder gekümmert hat. Und es muss immer auch Leute geben, die Bürgermeister werden möchten, die vorausschauend tätig sind, die aber auch wissen, welche oder meinen zu wissen, welche Bedarfe eine Stadt an dieses Amt hat. Und das natürlich über alle Altersebenen hinweg. Ne? Und da sehe ich mich, dass ich diese Ideen und dieses Kümmern auch wirklich verkörpern kann.
Das heißt, du würdest sagen, deine Frau hat sich schon daran gewöhnt, dass du sowieso so viel unterwegs bist und wenig Zeit hat.
Ja. Also ich denke, das wird, glaube ich, auch, und ich meine, das werdet ihr beide verstehen, das löst keine Jubelstürme aus, aber sie weiß halt, wer ich bin. Mhm. So, und es wäre, glaube ich, noch schlechter, jemanden vom Grundwesen her einschränken zu wollen. Und das weiß sie auch. Und deshalb unterhalten wir uns immer mal wieder darüber. Mhm. Aber ich denke, sie weiß, welche Person ich verkörper.
Genau. Ich finde es sehr, sehr wertschätzend, dass du das auch sagst, auch deiner Frau gegenüber, dass es für sie nicht leicht wird. Ne? Mhm. Also und dass man auch darüber diskutiert und dass man, ich finde es immer sehr einfach oder anders angefangen, wenn in einem politischen Mandat gesagt wird, meine Frau unterstützt mich zu 100% oder mein Mann unterstützt mich zu 100%. Und ich denke, Leute, das ist nicht ehrlich, weil das bringt Diskussionen. Wenn jemand ein Amt übernimmt, wenn jemand eine Funktion übernimmt, dann leidet auch möglicherweise Privatleben. Und ich glaube, das müssen wir alle uns mal wieder klar machen, dass das einen ganz großen privaten Einschnitt bedeutet, wenn Menschen ein politisches Amt übernehmen, gleich welcher im Couleur, ne? Ob du jetzt Bürgermeisterkandidat bist, ob man dann sagt, so wie unser Bundestagsabgeordneter in der Region heißt ja Bastian Ernst, der ein kleines Kind hat und tatsächlich immer nach Berlin unterwegs ist, ob es Landtagskandidaten sind. Oder ob du ein sehr, sehr wertvolles Ehrenamt übernimmst oder übrigens auch eine Managementposition in der Firma und wirklich reisen musst. Wir haben das im eigenen Freundeskreis, Lianchen, ne? Dass sozusagen der Mann von einer guten Freundin quasi permanent am Sonntag weg muss und auch erst am Freitagabend wiederkommt. Und ich finde es eben ehrlich und sehr wertschätzend auch deiner Frau gegenüber, dass man eben nicht immer sagt, ja, die tragen das alle so mit, sondern das ist eine Belastung und das wird zusammengetragen, aber man muss es auch wertschätzen, dass es eine Belastung ist. Oder Liane, siehst du das anders?
Nee, ich denke, das ist ganz klar und darüber muss man sich sehr bewusst sein, vermutlich. Es ändert sich jetzt ja auch viel in deiner Rolle, Matthias. Du bist jetzt ja im Moment noch nicht so öffentlich, auch wenn du in der Führungsposition schon bist und auch schon ja viele Jahre jetzt auch für die Stadt arbeitest. Aber es wird sich ja verändern, was auch in der Öffentlichkeit. Ich finde, es knüpft sich ganz gut an, gerade an die Thematik, die wir hatten. Macht ihr euch darüber Gedanken oder du dir auch als Person, was verändert sich für dich als Privatperson auch hier in dieser Stadt Wildeshausen? Ich weiß nicht, wie dein Privatleben sonst aussieht. Du hast erzählt, viel VfL-Verknüpfung, ne? Du kennst viele Leute, da geht man doch bestimmt auch mal feiern, man trinkt mal einen zusammen oder was auch immer. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was sich da verändern wird?
Ja, also natürlich. Also während man jetzt einfach ja durch Projekte einfach glänzen kann, ne, man setzt einige Sachen um für den Verein, für die Stadt. Zumeist wird man dann ja wahrgenommen, wenn man positiv darüber berichtet. Ne? Das ändert sich natürlich als Bürgermeister. Man ist verantwortlich. Man wird auch verantwortlich gemacht, teilweise für Dinge, die man aber auch nur begrenzt dann beeinflussen kann. Also man ist Person of Interest, viel mehr als vorher. Und von daher muss man damit klarkommen, auch nicht immer nur den Beifall zu bekommen, sondern auch mal wirklich in der Kritik zu stehen. Dann aber auch zu sagen, okay, ja, dieser Kritik nehme ich mich an, solange es immer dann auch konstruktive Kritik ist, weil so ein Stück weit diese Widerstände, die man auf Social Media dann auch sieht, die muss man halt irgendwie differenzieren können. Ne? Das ist nicht die Mehrheit. Da braucht man schon eine gewisse Schale dafür. Was interessant wird, ist, ich bin tatsächlich nicht so der Party-Typ. Ne? Also am Rande, ich bin der Gilde tatsächlich beigetreten, weil ich unbedingt beim Gilde-Cup mitspielen wollte. Und das ist dann halt so die Spielberechtigung dafür. Natürlich mag ich das Gildefest, also nicht, dass das jetzt in die falsche Schiene kommt. Ich bin aber auch niemand, der viel Alkohol trinkt oder sonst irgendwas. Von daher kann ich eigentlich auch sagen, da schlägt man jetzt nicht so über die Stränge. Und da muss man aufpassen, wie wird man denn dann wahrgenommen dann dabei. Das ist alles schon bei mir sehr, sehr gesettelt dann dabei. Aber nein, es ist einem schon bewusst, weil man wird dann auch angesprochen. Das passiert mir jetzt sogar, lustigerweise. Man verkörpert ja nun mal man verkörpert es nicht, aber es wurde ja gesagt, dass ich von einer gewissen Partei nominiert wurde oder unterstützt werde. So hat man schon mal so ein bisschen ein Label weg. Wobei ich ja natürlich auch sage, parteineutral war mir von Anfang an wichtig, egal welche Köder ausgeworfen worden sind. Aber die Leute rufen einen an und das ist mir jetzt zuletzt auch passiert. Es gibt ja die eine oder andere Idee dann auf Bundesebene. Ne? Beispiel war, glaube ich, jetzt hier auf Kapitalerträge und auf Mieteinnahmen dann dementsprechend Krankenversicherungsbeiträge zu erheben. Und dann rufen die Leute mich völlig erbost an, wie das denn sein könnte, wie ich denn dazu stehe. So, und sowas natürlich jetzt nur auf Bundesebene wird es auch im Kleinen geben. Ne? Es wird viele Sachen geben, wo Leute dann dich anrufen und sagen, sag mal, hast du davon gewusst und wie stehst du da eigentlich oder wie kommst du dazu? Ne? Und dann muss man natürlich ganz ruhig bleiben, sich auf den Gegenüber einlassen und ich glaube, das ist auch etwas, was ich kann. Das ist, glaube ich, auch ein Talent von mir, zu versuchen, hinter die Stirn des Gegenübers zu kommen, zu verstehen, was treibt ihn jetzt um? Welche Probleme hat er? So, und dann dieses Verständnis aufzubringen, genau dann auf dieser Ebene mit ihm zu reden und sich nicht irgendwie nur schreiend gegenüber zu stehen und keiner kommt zu dem anderen, sondern wirklich zu sagen, was möchtest du jetzt eigentlich? Und das wäre mir dann halt auch als Bürgermeister wichtig, den Leuten zum Verstehen zu geben, dass das mein Ansatz ist, mit jedem zu reden, sofern er denn tatsächlich an einer konstruktiven Lösung interessiert ist.
Du hast ja eben das Stichwort Social Media auch genannt, ne? Und auch, ich würde mal sagen, jeder, der uns zuhört, kann das teilen, ob das jetzt Facebook ist, ob das Instagram ist. Da ist ja auch teilweise der Mob unterwegs, auch kommunal. Das heißt, da geht es ja nicht mehr nur um wohlweisliche Kommentierung oder Meinungsäußerung, sondern es ist ja auch durchaus möglich, dass dir wirklicher Hass entgegenschlägt. Ne? Und dass es, ich sag mal so, Menschen gibt, die sich hinter einer Anonymität vielleicht verstecken oder die mittlerweile ja auch sehr klar ihren Namen benennen und denen scheißegal ist, was sie raushauen. Jetzt hatte ich in der Schule ganz oft das Thema mit Schülern, die einerseits sagen, doch, ich will unbedingt öffentlich sein, aber ganz viele sagen, ich bin eigentlich bescheuert und stelle mich da irgendwie in den Wind mit meiner Meinung. Ich kriege das sowieso nur Hate, also Hass ab. Und dann werde ich sowieso nur gedisst, also ausgeschlossen und gemobbt und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo wir auch darauf aufmerksam machen müssen. Ich meine, wir haben hier nicht einen Bürgermeisterkandidaten, sondern den Menschen Matthias Ruhle sitzen. Genauso wie andere Menschen, die politisches Mandat tragen, auch Menschen sind und die ganz schön was aushalten müssen. Hast du das Gefühl, du bist dafür gewappnet?
Absolut. Ja, das kann ich so deutlich auch sagen, weil letzten Endes ich bin jemand, der mit dieser Entwicklung, vor allem von einem gewissen Social-Media-Kanal, wo sich ja auch noch lebenserfahrenere Menschen tummeln, quasi groß geworden ist. Ne? Es gibt da noch einen schönen Film drüber, wie ist das entstanden, und ich glaube, der ein oder andere geneigte Zuhörer weiß jetzt auch, welches Portal ich damit meine.
Ja.
Ich habe da irgendwann mal mein Second Life entwickelt. Ne? So früher hieß es ja, Second Life erwischt irgendwann mal jeden. Aber ich habe nie selber irgendwie großartig gepostet, sondern ich war immer nur der stille Beobachter. So, und dann konnte man tatsächlich irgendwann mal feststellen, wie es so vor 5, 6 Jahren gekippt ist. Ne? Also dann kommt noch ein Algorithmus hinzu, aber lassen wir den mal außen vor. Und es ist wirklich meines Erachtens erschreckend, wie man vor allem dort miteinander umgeht. Ne? Ich bin jetzt keiner, der einen TikTok-Account hat, da könntest du mir wahrscheinlich noch mehr erzählen.
Da beobachte ich nur, um Gottes Willen, ich tanze nicht bei TikTok.
Nein, das nicht, aber auch da tun sie sicherlich Abgründe auf. Aber wenn man das so, diese Entwicklung mitverfolgt, dann weiß man auch, dass es tatsächlich dann nur so kleine Grüppchen sind. Es ist nicht die Masse. Natürlich gibt es gewisse politische Bestrebungen, die das für sich als Kommunikationskanal entdeckt haben, die darüber auch sehr viel Zuspruch erfahren.
Ja.
Aber das muss man lernen zu differenzieren. So, und das ist meines Erachtens nicht der Mainstream, den wir haben. Und ich lese mir das durch, sicherlich schüttel ich dann auch mit dem Kopf, aber ich lasse das nicht an mich heran. Weil wenn man das macht, dann verliert man sich irgendwann und frisst sich, glaube ich, selber auf bei der Sache.
Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig guter Aufruf, auch mal zu sagen, Leute, das sind Menschen, die das da schreiben, die sind vielleicht frustriert oder irgendwas, ne? Aber lasst das nicht so an euch ran. Aber, also ich erlebe natürlich auch oft Anfeindungen im Netz, ne, weil ich da sehr öffentlich unterwegs bin und dann geht es manchmal gar nicht mehr um Haltung oder Meinung, sondern wirkliche Anfeindungen. Ich glaube, man muss aber auch klar eine Grenze ziehen, ne? Wenn man sagt, okay, es geht jetzt in die Persönlichkeit, da wird irgendwie, das ist mir noch nie passiert, aber eine Drohung ausgesprochen oder ähnliches. Ich glaube, da muss Menschen, die so etwas tun, denen muss auch klar sein, dass man dann zu rechtlichen Mitteln greift und eine Anzeige abgibt oder wie auch immer. Weil ich glaube, keiner hat das Recht, einen anderen in seiner Persönlichkeit und Würde zu verletzen. Insofern finde ich es gut, dass du sagst, ey, man muss das abschütteln können. Aber man ist vielleicht auch nur bis zu einem bestimmten breit sozusagen, das dann abzuschütteln. Oder, Liane?
Es kommt immer ganz drauf an, ne? Also wenn man so eine gute Resilienz zu dem Thema entwickelt hat und sich da nicht ganz drauf einlassen muss, kann, wie auch immer, dann ist das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreich. Und du hast ja gesagt, du schaust dir das an, schaust es dir immer an? Würdest du dir immer alle Kommentare angucken unter jedem Post?
Nein, das kann man manchmal ja gar nicht. Ne? Mhm. Was da manchmal drunter kommentiert wird, das geht ja in die Hunderte, Tausende. Man muss aber ja teilweise nur die ersten, sagen wir mal, 10, 20 Kommentare lesen oder die Kommentare zu den Kommentaren und dann weiß man ja eigentlich, auf welcher Ebene man da ist. Und dann schüttelt man, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einfach den Kopf und denkt sich, okay, das ist jetzt wieder irgendwo in diese Ecke weggedrückt. Ne? Also der ganze Kommentarbereich kommt jetzt nur aus einer Ebene und wie gesagt, dann macht man das auch aus und legt es beiseite. Also da muss man sich da noch nicht tiefergehend mit befassen, weil man auch selber feststellt, dass da wenig Substanz hintersteckt, sondern einfach auch wieder nur Frust, den man dann kommunizieren möchte. Und ja, also du sagst es richtig, man muss resilient sein, was das betrifft. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass mir das in einem etwaigen politischen Amt auf immer und ewig gelingt, ne? Weil es gibt immer Eskalationsszenarien. Ich kann aber Stand heute sagen, dass ich durchaus dafür gewappnet wäre, auch mal mit Kritik, vielleicht auch unsachlicher Kritik umgehen zu können dann dabei. Aber was Silke richtigerweise sagte, es gibt auch Grenzen. Ne? Wenn es dann wirklich, also wenn man tatsächlich irgendwo in Richtung Familie dann losgeht, dann denke ich auch, gibt es für jeden Politiker rechtliche Mittel, die man ergreifen kann, um zu sagen, so, hier ist eine rote Linie, die wird nicht überschritten und jetzt unterhalten sich andere Leute mit dir, als dass du nur auf gewissen Kanälen unterwegs bist.
Ja, absolut. Jetzt sprechen wir gerade darüber, dass nicht immer nur alles glatt läuft und nicht immer alles nur toll ist, wenn man sowas macht, ne? Gab es schon mal den Moment, Matthias, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, auf was habe ich mich hier eingelassen? Warum? Warum habe ich dazu Ja gesagt? Gab es den Moment schon mal?
Wenn ich drüber nachdenke, eigentlich nicht. Mhm. Also natürlich kommen immer mal wieder Tage, wo man sich denkt, ist man Männlein oder Weiblein? Ne? Dann stürzt einiges auf einen ein. Ich bin eher andersrum unterwegs. Also ich habe ja auch mal 2021 dann einen weiteren Schritt nach vorne gewagt. Ich war sehr im Backoffice verankert im Stadthaus, hatte dort eigentlich mein Sachgebiet, mein Team hinter mir. Ich war sehr, sehr gechillt unterwegs. Ich konnte mir meinen Arbeitseintag selber einteilen. Mein Output war durchaus gegeben. Mein Dezernent war sehr zufrieden mit mir. Und dann ging auf einmal die Möglichkeit auf, jetzt auch dieses Hauptamt zu leiten. Ne? Gibt einen anderen Begriff, aber für die meisten Hörer ist Hauptamt, glaube ich, sehr, sehr eindringlich. Und ich wusste, dass viele Leute vor mir diesen Posten dann inne hatten, aber auch nach einer kurzen Zeit wieder weggegangen sind, sei es nach extern oder intern. Also von daher war da schon eine sehr große Fluktuation mit dabei, vor allem auch, weil dort das gesamte politische Leben, also mit den Organen der Stadt verbunden ist. Und dann bin ich zu meinem Dezernenten hingegangen und hab gesagt, weißt du was, ich habe eigentlich Bock, von meinem Sofa aufzustehen und raus in den kalten Wind zu gehen. Ja, weil das ist eine Herausforderung für mich. Und ich habe diesen Schritt nie bereut. So bin ich dann auch ein bisschen populärer, vor allem im politischen Feld in Wildeshausen geworden. Aber egal, welchen Stress man erlebt, egal welchen Druck, ob es jetzt menschlich oder auch zeitlich ist, hatte ich das nie bereut, um zu sagen, ach, wärst du mal lieber auf dem Sofa sitzen geblieben.
Das ist ganz spannend, Matthias. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast schon früh das Bedürfnis gehabt, auch was zu tun, ne, was zu bewirken. Hat natürlich auch so eine Position oder so ein Amt hat ja auch viel auch mit mit Macht zu tun, vielleicht auch mit ein bisschen Ego oder damit die Stimme für andere Menschen auch mitzuerheben, ohne, und auch wenn du sagst, du willst ganz viele Stimmen hören und idealerweise alle, wissen wir, das ist nicht möglich, du kannst nicht jede Stimme hören, ne? Was ist da dein Antreiber? Was würdest du sagen, ist dann, weil etwas zu bewirken kann man ja auch auf anderen Gebieten, ne? Was würdest du sagen, was ist das bei dir? Was treibt dich da an?
Also vor allem die Tatsache, dass man als Bürgermeister auch Menschen oder Mehrwert für Menschen schaffen kann, die eigentlich nie so eine große Lobby haben, ne? Viele können sich ja dann auch vielleicht über monetärer Ebene weiterentwickeln oder über eigene Bekanntschaften, Freunde. Aber es gibt immer wieder auch Gruppen, die irgendwo so ein Stück weit in der breiten Masse der Gesellschaft untergehen. Und da ist es für mich so, dass ich sage, ich kann wirklich auch für diese dann tätig werden, sie verkörpern, auch ihre Stimme hören und sagen, pass mal auf, da ist jetzt wirklich eine Gruppe, die kommunale Unterstützung braucht, weil sie kriegt sie nirgendwo anders her. Mit denen kann man auch über ihre Wünsche, über ihre Ziele sprechen. Und vor allem ist es ja eigentlich Grundaufgabe der Kommune, eine Daseinsvorsorge zu leisten. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, wirklich auch denen Raum zu verschaffen, die eigentlich nicht über eigene Mittel verfügen, sich selber quasi ihre Wünsche und Ziele zu erfüllen. Und das ist so etwas, wo ich als Bürgermeister sage, weil ich dann für alle da bin, also nicht nur für die, die sonst auch immer gehört werden, sondern wirklich für alle, dass ich sage, dass ich diese Gemeinschaft fördern kann. Das ist so ein grundlegender Gedanke in meinem Wirken.
Was glaubst du, warum immer weniger Menschen dazu bereit sind, genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast? Also dann auch ein Amt dafür einzunehmen, eine Position ganz klar auch einzunehmen. So wie jetzt in deinem Beispiel auch ganz klar zu sagen, ich will Bürgermeister dieser Stadt zu werden. Weil es ist jetzt ja nicht so, dass es da so eine Massenbewerbung gibt. Zumindest das, was so zu beobachten ist, gerade in den letzten Jahren nehmen solche Ambitionen ja eher ab. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, das ist ja auch sogar statistisch zu erheben. Ich wollte mir eigentlich noch im Vorlauf zu dem Gespräch heute gucken, wie viele Bürgermeisterstellen in Deutschland tatsächlich unbesetzt sind, weil es keine Bewerber gibt. Also das nimmt natürlich zu. Ein Grund ist natürlich, worüber wir schon gesprochen haben, diese Hate Speak, ne, im sozialen Netz, dass einige Leute nicht diese Resilienz entwickeln können, zu sagen, das lasse ich außen vor und dann mache ich es erst gar nicht. Ne? Warum soll ich mich da irgendwo auf eine heiße Herdplatte begeben? Das will ich eigentlich nicht. Andererseits ist es natürlich auch so, dass das eine gewisse Opfergabe braucht, um dieses Amt anzunehmen. Wir hatten das auch gerade schon gesagt, die eigene Familie wird einen weniger sehen. Wird sich manchmal auch fragen, warum jetzt eigentlich die Gesellschaft und nicht wir. Auch das fragen sich einige Leute, das dann so zu machen. Aber ich denke auch, dieses vielleicht auch fehlende, Visionäre, dass man alle mitnehmen kann. Ne? Also man muss sich ja immer für irgendwas entscheiden. Das ist ja auch etwas. Ich sage jetzt, ich möchte in diese Richtung gehen dann dabei. Ne? Also legt man sich ein Stück weit fest und man wird ja selber dann auch darauf bemessen, diese Richtung einzugehen. Vielleicht fehlt das mittlerweile viel in der Gesellschaft zu sagen, ich möchte mich da binden, ich möchte mich aufopfern für meine Stadt, für meine Kommune. Und das ist halt so ein Hindernisgrund zu sagen, ich trete nach vorne in die erste Reihe und möchte als Bürgermeister meine Stadt auch nach außen hin verkörpern.
Ja, ist ganz, ganz spannend, dass du das sagst, weil wir in der letzten Folge auch über was Ähnliches gesprochen haben. Ne? Also dieses, man entscheidet sich ja auch. Ne? Man entscheidet sich für etwas. Das bedeutet ja auch, gleichzeitig auf etwas anderes zu verzichten. Ne? In dem Fall das Privatleben vielleicht auch ein bisschen oder auch die andere Chance, die dann noch gewesen wäre, dieser andere Job, der da vielleicht noch ist. Würdest du dir, oder was würdest du denn jetzt jungen Menschen, die jetzt hier zuhören, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir auch an vielen Orten und sogar in unterschiedlichen vielen Ländern gehört werden, was würdest du dir denn wünschen, wenn wir, um diese Ambition wieder zu steigern, was kannst du, gibt es einen Tipp, wo du sagen würdest, so Mensch, da sollte man vielleicht mal mehr hinschauen oder warum? Was ist so deine Motivation, die du vielleicht auch mit rausgeben kannst, so ein Amt zu bekleiden?
Einfach auch die Dankbarkeit, die man dann bekommt. Ne? Also ich will das mal anders ausdrücken. Ich habe ja jahrelang auch Jugendmannschaften trainiert. Also ich war da auch verantwortlich für. Ne? Eltern haben mir das Vertrauen geschenkt, dass ihre 12, 13, 14, 15-jährigen Kindern von mir über die Woche gesehen über 8, 9, 10 Stunden betreut werden dann dabei. Und wenn man dann mit denen sich entwickelt. Ne? Sie werden reifer, ich werde reifer. Wir feiern zusammen Erfolge, wir erleiden Niederlagen und dann trotzdem diese Dankbarkeit dieser Jungen zu bekommen, ist eigentlich adaptiert auf das Amt als Bürgermeister zu sagen, ich nehme jetzt Verantwortung für euch, ihr vertraut mir, indem ihr dann dementsprechend an einem gewissen Tag X die Stimmen zusprecht, dass man sagt, pass mal auf, wir gehen zusammen nach vorne. Und diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung, die man dann ja auch immer wieder erfährt, in den vielen Gesprächen, die ich jetzt auch in meiner Kandidatur hatte, vor allem auch dann vielleicht von Jugendlichen, die ich mal vor X Jahren trainiert habe und die dann gesagt haben, weißt du was, ich habe dich ja immer nur als so kennengelernt und jetzt verstehe ich dich auch, was willst du für Wildeshausen? Das ist etwas, was sehr, sehr gut tut, weil man als Mensch verstanden wird. Und fernab aller monetären Dinge, die unsere Gesellschaft ja mehr und mehr umtreiben, wir hatten ja vorhin beim Hallo-Sagen auch schon über Statussymbole gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was unserer Gesellschaft insgesamt mehr und mehr guttun würde, dass man einfach diese persönliche Wertschätzung, diese Leistung dann auch bestätigt bekommt. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wo ich jeden Jugendlichen oder vielleicht auch jungen Erwachsenen anhalten möchte, sich auf dieses vielleicht auch politische Feld mal zu bewegen, zu sagen, wenn ich etwas bewegt habe, dann kriege ich auch Dankbarkeit und diese Wertschätzung. Und das tut sehr gut.
Mhm. Eine Motivation.
Genau, richtig.
Dieses fehlende Interesse und Ambition hat sicherlich auch oder steht ganz bestimmt auch im Zusammenhang damit, dass ja auch immer weniger Menschen überhaupt wählen gehen. Die Wahlbeteiligung geht immer weiter runter. Wir sind ja im Podcast, haben wir gesagt, es geht hier uns nicht darum, Politik zu machen, sondern Menschen zu zeigen. Aber wir haben uns auch so ein bisschen selbst den Auftrag gegeben, so einen gesellschaftlichen Beitrag für so ein paar Dinge zu geben. Und einer davon ist ganz sicher, das weiß ich von uns beiden, kann ich jetzt für Silke mitsprechen, dass überhaupt das Wählen zu gehen, ja, und wie wichtig das auch ist. Und viele, es hat ja was mit unserer Demokratie zu tun. Und viele sagen ja auch, meine Stimme, die bringt doch eh nichts. Also ob ich da jetzt hingehe oder nicht, das macht gar keinen Unterschied. Was würdest du als Bürger dazu sagen, Matthias?
Also jede Stimme macht einen Unterschied. Das ist absolut falsch, was durch den einen oder anderen vielleicht auch an den Grenzen des politischen Spektrums dann auch gesagt wird, dass das nicht mehr zählt. Ich habe just heute noch ein interessantes Gespräch mit einem Unternehmer geführt, der den richtigen Satz gesagt hat, Demokratie fehlt erst, wenn sie weg ist. Wir alle sind dazu aufgerufen, unsere Demokratie zu verteidigen, vor allem in den jetzigen Zeiten. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, Geschichte war eines meiner Lieblingsfächer, also mag ich mir zusprechen zu sagen, zu verstehen, wie Gesellschaft funktionieren musste oder zu funktionieren hatte, als es diese Demokratie nicht gab. So, und von daher ist es wichtig, seine eigene Stimme zu erheben, seine Chance zu nutzen, auch zur Veränderung beizutragen. Aber, und das ist, glaube ich, das, was uns so ein Stück weit derzeit abhanden kommt, auch zu akzeptieren, wenn man nicht die Mehrheit hat. Mhm. Ja, also das ist wie im sportlichen Sinne. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und wenn ich dann halt mit meiner Stimme nicht die Mehrheit habe, dann gehört das auch zur Demokratie dazu, dass ich das akzeptiere. Und versuche natürlich mit dem, was dann entschieden wird, zu leben, beziehungsweise es ist ja nie in Stein gemeißelt in einer Demokratie. Ich habe ja immer wieder noch die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Dann muss ich aber vielleicht selber mich auch politisch engagieren, dann kommen wir darauf zurück, was soeben gefragt worden ist, um halt vielleicht auch mit meiner Argumentation, mit meinem Wissen und mit meinem Engagement, meiner Motivation, andere zu überzeugen, dass sie demnächst mal ihre Stimme anders nutzen dann dabei. Aber zu sagen, dass meine Stimme nichts wert ist oder die Demokratie als System versagt hat. Ich glaube, das ist einer mit der größten Fehler, die wir machen könnten, wenn es dann tatsächlich mal wieder in solche Zeiten abdriftet. Mhm.
Was wäre für dich schlimmer, Matthias, nicht gewählt zu werden oder gewählt zu werden und Erwartungen zu enttäuschen?
Ach, ich habe keine Angst davor, nicht gewählt zu werden, weil ich immer ein Mensch war, der einen Plan B hat. Mhm. Den habe ich jetzt auch und ich verstehe das als Chance. Ne? Mhm. Und ob die Chance dann auch von anderen honoriert wird, werden wir dann sehen. Ne? Wir hatten gesagt, September sind Wahlen, das schaue ich dann. Also davon werde ich mich jetzt bestimmt nicht dazu verleiten lassen, mich irgendwo enttäuscht zurückzuziehen und nicht mehr den Matthias Ruhle darzustellen, den ich vorher dargestellt habe. Also von daher beantwortet sich vielleicht die Frage von alleine. Ne? Die Angst ist natürlich dann eher zu sagen, ich möchte etwas bewirken und mit diesem Wirken enttäusche ich andere. Ich glaube, das ist die größere Angst, die man damit verbinden kann, als dass man nicht gewählt werden kann, weil das ist demokratischer Wille, wir sagten es ja gerade. Damit muss man rechnen, wenn man sich zur Wahl stellt und davon bricht die Welt aber nicht zusammen.
Das klingt ganz, wie soll ich das sagen, ganz vernünftig irgendwie, ne? Also irgendwie mit einem ganz sachlichen Blick, so wie du es auch gerade schon geschildert hast, mit deinem Blick auf die Social-Media-Problematik. Ich glaube, das braucht man einfach auch ein bisschen, ne? Dass man so diese Haltung einfach hat. Das ist überhaupt eine ganz gute Frage, weil mir gerade das Wort Haltung über die Lippen gekommen ist, ne? Würdest du sagen, Politik braucht mehr Haltung?
Ja, also was mir nicht gefällt, ist, wenn man immer so sein Fähnchen in den Wind dreht. Ne? So nach dem Motto, jetzt merke ich, was so ein bisschen gehypt wird, jetzt renne ich mal dem Stream nach oder diesem Vibe nach oder so, überhaupt nicht. Also man muss schon seine eigene Einstellung vertreten, man muss seine Ziele benennen und dann auch dabei bleiben. Ne? Und nicht so nach dem Motto, heute gehe ich mal links, morgen gehe ich rechts. Das macht einen unberechenbar, das macht einen auch unglaubwürdig bei der ganzen Sache. Und von daher ist Haltung ganz, ganz, ganz wichtig. Werte sind ganz, ganz wichtig, die man dann vermitteln muss. Und ich glaube, so das kennen die Leute, die mich schon seit langen Jahren kennen, dass ich das habe. Also ich vertrete durchaus meine Werte und bin nicht irgendwie so ein Hans Kuck in die Luft, so nach dem Motto, morgen mal hier und morgen mal da. Das bin ich nicht, das ist nicht Matthias Ruhle.
Bei Werten muss ich direkt nachfragen, Matthias, welche Werte sind es? Deine Werte, die dich antreiben?
Ja,
die dich nicht nur antreiben, sondern die dich auch lenken ein Stück weit. Ich spreche aber vom Kompass, ne? Das ist ja auch irgendwie ein Kompass, der uns führt.
Ja, ja, also wirklich zu sagen, dass es andere Sachen gibt auf dieser Welt, als jetzt nur zum Beispiel monetären Sachen hinterherzulaufen. Ne? Irgendwie zu sagen, pass mal auf, und das halte ich zum Beispiel auch für einen Fehlschluss oder einen Trugschluss. So nach dem Motto, ich sehe jetzt, was in der Welt möglich ist. Also dann sind wir auch wieder ganz schnell bei Social Media und sagen, pass mal auf, über Instagram, TikTok, XYZ, weiß ich ja, was möglich ist. Ich glaube, das unterscheidet auch jetzt mal unsere Generation von früher. Wir, ne, wir hatten nicht diesen Input, so nach dem Motto, der fliegt auf der Yacht durch die Welt, der andere hat dann dieses Statussymbol oder so. Dass man einfach diesen Wert verkörpert, Familie ist wichtig, Familie ist eines der Fundamente, worauf ein eigenes Leben aufgebaut ist, dann dabei. Man muss auch scheitern können, trotzdem Haltung bewahren bei der ganzen Sache und immer wieder auch neu anzufangen dann dabei. Das ist ganz, ganz wichtig und nicht andere dafür immer verantwortlich zu machen. Auch in dieser Gesellschaft leben wir ja gerade. So nach dem Motto, wenn ich hinfalle, dann frage ich mich nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe, sondern wen kann ich jetzt verklagen dafür. Ne? Also wir sind für uns alle selbst verantwortlich. Natürlich brauchen wir irgendwann mal auch Hilfe von Dritten, aber das ist etwas, wo man sagen muss, da auf dieses wenige zurück und auch da kann ich jetzt mal wirklich diesen Überhang schlagen. Ich hatte euch zum Anfang gesagt, auch ich war immer mal so hinterher, irgendwie das ein oder andere Auto zu besitzen, ne? Habe mich darüber auch identifiziert. Und irgendwann saß ich dann halt tatsächlich in Maskat im Oman in einem Straßencafé und unterhielt mich quasi mit dem Ehemann meiner Freundin dort und der hat richtig Asche, das kann ich euch sagen. Also der hat richtig Geld und der sagte aber, das ist mir völlig egal. Wichtig ist, dass du das Sicherheitsgefühl hast, du kommst nach Hause, ne, in dein Zuhause, und du findest deine Familie vor, die ist gesund, ne, deine Kinder lächeln dich an, also er hat wie gesagt, 3 Stück dann davon. Und dafür würde er jegliches Geld der Erde wegschmeißen. Und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, wonach strebst du jetzt eigentlich? Und seitdem ist diese Autogeschichte bei mir auch komplett untergegangen. Andere monetäre oder Statussymbole waren bei mir nie so wichtig, Reisen oder sonst irgendwas. Aber dieses Gespräch mit ihm oder diese Gespräche mit ihm haben mich auch dahin gebracht zu sagen, worum geht es eigentlich im Leben? Und ich finde, das sollte wieder ein bisschen mehr wiederbelebt werden in unserem Streben und nicht einfach diesen ich habe es vorhin schon gesagt, diesen falschen Göttern hinterher hecheln.
Ich habe euch ja jetzt fasziniert zugehört, ne, weil es ein sehr tiefsinniges Gespräch wird und auch jetzt ja schon geworden ist und wir leider ja auch gleich zum Ende kommen müssen. Aber wenn ich so dieses Tiefsinnige noch mal einmal aufgreife und wieder ins Hier und Jetzt nach Wildeshausen zurückkehre, dahin, wo du gleich zu deiner Frau wahrscheinlich gehen darfst, zu deiner Tochter. Was würdest du dir für deine Tochter, sie ist jetzt ein Jahr alt, hast du gesagt, würdest du dir für sie und für diese Generation wünschen, die jetzt in einer sehr, sehr zerbrechlichen und zerbrechenden Welt heranwächst, dass sie in ja, vielleicht 20 Jahren wiederfindet? Wie würdest du dir die Gesellschaft für die Kinder für die Erwachsenen von morgen vorstellen?
Also ich hoffe, dass sie weniger Ängsten ausgeliefert werden als jetzt, dass man wirklich auch mal filtriert und sagt, nicht jede schlechte Nachricht muss ich jetzt irgendwo über alle Medien verbreiten, weil ich weiß, dass, auch das weiß ich von mir, Kinder können sehr schnell sehr ängstlich werden und sie können dann, also diese Gefühle, die einen damit herumtreiben, die möchte man niemandem zumuten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr positiv einfach wieder gesprochen wird. Und da können wir gerne auch nach Wildeshausen zurückkommen, ist auch so ein Punkt. Wir unterhalten uns viel zu viel über die Sachen, die nicht funktionieren, als das Potenzial von Wildeshausen.
Wahrscheinlich in jeder Stadt so, ne?
Genau. Und das auch zu sehen und das dieser jungen Generation deutlich zu machen, dass sie sich glücklich schätzen können, wo sie leben. Also unser Lebensstandard in Deutschland ist, glaube ich, weit oberhalb dem Durchschnitt auf diesem Planeten. Auch das merkt man ja, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr gereist ist. Und einfach diese Unbeschwertheit den Kindern zu geben, ne? Sich zu entwickeln, nicht irgendein Korsett vorzugeben, zu sagen, pass mal auf, ich wünsche mir für dich das und das und das und das und das. Nein, diese Entwicklung fernab von Ängsten, fernab von Gewalt vor allem dann aber auch, das würde ich mir für meine Tochter wünschen, dass sie sich wirklich frei entwickeln kann und sagen kann, pass mal auf, das wünsche ich mir, hier sind meine Interessen, ne, denen gehe ich nach. Das wäre so etwas, was ich mir für meine Tochter natürlich wünsche. Ne.
Gerade das Thema Unbeschwertheit ist, glaube ich, alles oder eins, was wir uns alle sehr zurückwünschen. Insofern hoffe ich, dass ganz viele Menschen diese Folge jetzt hören können, dass sie sehr unbeschwert quasi in diese Folge reingehen und einfach mal sehen, Mensch, hinter diesen Politikern, über die wir immer so schimpfen und über die wir immer eigentlich nur Negatives verlieren, stecken echte Menschen mit Visionen, mit ganz, ganz vielen Gefühlen und mit ganz, ganz viel Weitblick. Und ich glaube, heute haben wir einen echten Menschen hinter der Politik kennengelernt, Lianchen.
Absolut. Ich sage auch ein ganz großes Dankeschön, lieber Matthias, dass du hier bei uns heute warst. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder jetzt in der Zeit.
Gucken wir mal.
Ich würde sagen, wir haben hier heute kein Wahlprogramm gesehen, sondern wir haben einen Menschen hier gehört. Und wir sprachen gerade ja auch über Demokratie. Vielleicht ist es genau das. Und wir haben über das Wählen gesprochen und vielleicht sagen wir auch nochmal das Datum. Wann sind die Bürgermeisterwahlen im Wildeshausen? Matthias, sag du es, ich weiß es auch.
Genau, die Entscheidung dürfen alle Zuhörerinnen und Zuhörer am 13. September treffen. Vielleicht mit sogar der Möglichkeit, ein zweites Mal in die Wahlurne zu treten, sofern es denn noch einen dritten Kandidaten gibt und keiner dieser drei dann, oder plus X oder Kandidatinnen, ne, das wäre auch mal etwas für Wildeshausen, auch noch so eine Idee. Zwei Wochen später wird es dann eine Stichwahl geben und dann werden wir mal sehen, wer am Ende des Tages das verantwortungsvolle Amt wahrnehmen darf.
Ja, also 13. September ist der Stichtag und in der nächsten Folge werden wir hier, hoffentlich klappt's bis dahin, ne? Jan Kreimbock haben und dann gucken wir mal, ob noch ein Kandidat dazukommt. Dann machen wir natürlich noch eine dritte Folge.
Genau, ich sage immer sehr flapsig, ne? Ich würde das niemals tun, aber ich glaube, Matthias, wir müssen Danke sagen, dass du dich für Gesellschaft einsetzt, dass du dich für uns einsetzt und dass es Menschen wie dich gibt, die einfach wirklich Verantwortung übernehmen. Das machen nicht mehr viele, insofern danke.
Sehr, sehr gern.
Absolut. Sehr, sehr gern. Großen Respekt dafür. Vielen Dank.
Danke.
Alles Gute und wir haben einen Fanclub im Oman.
Yay! So. Also, seid wieder dabei. Nächstes Mal Jan Kreimbock hier in der Runde und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und Hören.
Ja, wunderbar. Macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.